schreckliches Warten. In Angst und Zweifel selbst zur Ruh, du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Blaukreuzler, so möchte ich mal sagen, geht nicht, geht's nicht. So lautet die Losung vieler Menschen und Firmen, meist durch Werbung propagiert. Und so habe ich auch das Thema für diesen Gottesdienst gewählt. Am Jahresanfang haben es uns die Sachsen eindrücklich vorgeführt, besser gesagt, ein Sachse, er war mit seinem Auto in noch unbekannter Geschwindigkeit unterwegs und stattete der Kirche des Ortes Limbach-Oberfrohna, in dem er sich befand, einen etwas eigenartigen Besuch ab. Er raste auf eine Böschung, flog ca. 35 Meter durch die Luft, um in sage und schreibe 7 Metern Höhe sein Auto im Kirchdach einzuparken. Geht doch nicht, möchte man da schreien, aber gibt's doch. Also, geht nicht, gibt's nicht. Nun kann der 23-jährige Fahrer froh sein, dass ihn dieser Kirchenbesuch nicht gleich vom Kirchturm auf den Friedhof gebracht hatte. Und vielleicht war es ja gerade deshalb auch nicht sein letzter Besuch in der Kirche, wenngleich man dann hofft, dass er bei den nächsten Besuchen geeignetere Parkplätze wählt. Geht nicht, geht's nicht. Alles scheint möglich zu sein. Nichts scheint mehr unmöglich zu sein. In der Werbung wird das überall und an jeder Ecke suggeriert. Nichts ist unmöglich, heißt es bei Toyota. Wir machen den Weg frei, wirbt Volks- und Raiffeisenbank. Einem heranrasenden Zug werden die in den Abgrund stürzenden Brückengleise unter den Augen der Zuschauer in letzter Sekunde so untergelegt, damit dieser das gegenüberliegende Ende der Schlucht erreicht. Alles ist möglich. So wird es dem Menschen Tag ein, Tag aus in ständigen Dosen wie ein Medikament verabreicht. Doch in den letzten Monaten ist dieser unerschütterliche Glaube an die Machbarkeit alles Unmöglichen durch den Menschen brüchig geworden. Keine Nachrichtensendung mehr ohne das Wort von der Finanzkrise. Ursprünglich nur in Anführungsstrichen eine Bankenkrise, jetzt schon eine weltweite Wirtschaftskrise. Erschreckend oft werden uns Unternehmenspleiten gemeldet. Die Kanzlerin bezeichnet dieses Jahr das Jahr der schlechten Nachrichten und auffallend viele Regierungen weltweit schnüren hektisch irgendwelche Rettungspakete, manche gleich mehrere davon. Das verheißene Schlaraffenland bleibt eben immer so lange eine wirksame Illusion, bis die Krise kommt und die Menschen wieder erdet, sie zur Besinnung bringt. Und hier werde ich das erste Fragezeichen setzen, geht nicht, geht's nicht. Unsere Jahreslosung redet auch von unmöglichen Möglichkeiten, die Gott hat. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Eine gewaltige Zusage, ein großes Trostwort gewiss, aber auch dieser Vers steht nicht für sich allein in der Bibel. Er gehört in einen ganz bestimmten Zusammenhang, wir haben ihn in der Schriftlesung gehört, und dieser Zusammenhang zeigt gerade auch die Grenzen menschlichen Handelns und soll uns daher aus dem Zusammenhang heraus ermutigen zu einem Leben an der Seite von Jesus. Drei Punkte sollen uns in dieser Predigt gedanklich leiten. Die drei Punkte sind unterschiedlich lang, damit Sie nicht ausrechnen können, wann wir fertig sind. Ein erstes, die Mauer der Unmöglichkeiten, ein zweites, die Tür der Möglichkeiten und ein drittes, der Weg der unmöglichen Möglichkeiten. Die Mauer der Unmöglichkeiten. Vor Jesus steht ein junger Mann. Er könnte der Traum aller werdenden Schwiegermütter sein, jung, erfolgreich, gut erzogen, leitende Stellung, ein Mann mit Verantwortung, Bildung und Geld, und er lebt fromm. Was will man mehr? Das möchte man eigentlich diesen jungen Mann selbst fragen. Er hat doch eigentlich alles, was man zum Leben braucht. Der Geldbeutel ist voll, der Magen ist voll, das Haus ist sicher voll und die Garage bestimmt nicht leer. Was will er noch? Nun, er stellt die Frage nach dem ewigen Leben und das zeigt, dass sein bisheriges Leben ihn zwar ausgefüllt hat, aber nicht erfüllt. Und da besteht offensichtlich ein kleiner, aber doch ganz wichtiger und elementarer Unterschied. Alles ist voll, aber was nützt das, wenn die Seele leer bleibt, wie wir das gerade auch in diesem Lebensbericht hörten. Mein geistlicher Ziehvater Gernot Kunzelmann von den Fackelträgern in Österreich berichtete in einem seiner Rundbriefe vom Tod des früheren Abfahrtsweltmeisters Sepp Walcher, der bei ihm selbst in die Jungschar gegangen ist und bei einem Volkslauf mit Langlaufschieren so unglücklich stürzte, dass er zu Tode kam. Er war damals noch sehr jung, besaß schon eine Skihütte in einer großen Liftanlage, hatte Erfolg, Familie und Freunde. Und Gernot besuchte ihn häufiger und sprach mit ihm über den Glauben, doch er blieb zeitlebens distanziert. Deshalb überschrieb Gernot Kunzelmann die Nachricht seines Todes mit dem Bibelvers: Was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber nehme doch Schaden an seiner Seele. Verstehen Sie? Da kann man alles haben und alles gewinnen, ja sogar Weltmeister werden. Aber wenn die Seele leer bleibt, dann erfüllt das einen Menschen nicht. Das ist oft der Grund, warum Menschen in Abhängigkeit und in Abhängigkeiten geraten. Und das muss der junge Mann in dieser biblischen Geschichte gespürt haben. Da stieß er an eine Grenze, die war ihm nicht möglich durchzustoßen, unmöglich wie eine Mauer. Die Frage nach dem ewigen Leben zielt dabei nicht auf die Ewigkeit zunächst. Also Ewigkeit meint nicht in erster Linie zeitlich unbegrenztes Leben. Es ist vielmehr eine Qualitätsaussage. Von daher stellt sich die Frage nach dem ewigen Leben bei vielen Menschen heute auch, selbst wenn sie es verbal nicht mehr mit den Vokabeln ewiges Leben ausdrücken, dennoch suchen sie nach neuer Qualität in ihrem Leben. Wie der junge Mann in unserer Geschichte. Die Schlüsselfrage lautet, wofür lohnt es sich zu leben? Und da lasen wir vor einigen Jahren in der Bildzeitung, das habe ich mir so eingeprägt mal, weil ich das so die großen Lettern sah, Millionärtod, er fand keinen Grund, für den es sich zu leben lohnte. Und dem jungen Mann in unserer Geschichte ist klar, das Leben so wie es bisher war, das war auf der einen Seite super, aber das kann doch nicht alles sein. Und diese Erkenntnis ist der Schlüssel zu einem neuen Leben. Da ist nochmal eine Komponente drin, die wir in der Sucht auch immer wieder erleben, das will ich kurz erklären. Viele würden, wenn sie diesen jungen Mann, von dem uns hier berichtet wird in der biblischen Geschichte,
Und wenn Sie ihn auf der Straße treffen würden, ihn um sein Leben und seine Lebensumstände beneiden, um das, was er erreicht hat und was er hat. Wie schnell aber kann man nach dem Falschen schielen? In der Therapie merke ich immer wieder bei einigen meiner suchtkranken Freunde, dass es ihnen nicht schnell genug geht. Und sie glaubten, wenn sie doch nur wieder Arbeit hätten, dann wäre ihr Problem gelöst. Wenn ich doch bloß die richtige Frau, den richtigen Partner an meiner Seite hätte, dann könnte ich suchtfrei leben. Wenn mein Leben materiell abgesichert wäre, dann könnte ich sorgen- und alkoholfrei leben. So begegnet es einem hin und wieder. Aber das ist Trugschlussdenken. Und so entdeckt das auch der junge Mann in dieser Geschichte, der alles hatte, der Bauch war voll, aber die Seele war leer. Und der Mann fragt, was muss ich tun? Das ist so richtig typisch schwäbisch. Sie merken ja an meinem Sprachfehler, dass ich also aus dem Schwabenland komme. Und da gilt es, Ärmel hoch und schaffe, schaffe Häusle bauen. Das ist die Losung der Schwaben. Was muss ich tun? Wo muss ich zupacken? Aber nicht nur der Schwaben, das steckt so bei uns allen, glaube ich, drin. Auch bei den Bremern. Sie würden es am liebsten eben halt gern selber machen. Das ist uns nahe, das ist nur allzu verständlich. Wir wollen gern unser eigenes Rettungspaket schnüren. Obwohl Gott uns doch so sehr liebt und große Dinge hat und gibt, reich ist. Er sagt, rufe mich an, so will ich dir antworten. Du kannst dich an mich wenden. Und dann geht es weiter und ich will dir kundtun, große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Wunder. Dieser Vers aus Jesaja 33, Vers 3, war das Wort bei der Wiedergründung des Blauen Kreuzes 1969, das Kurt Twelger ausgelegt hat. Alles da. Alles ist bereit. Gott lädt uns ein. Komm an meinen Tisch. Aber wer kommt und wer nimmt? Und da sind wir genau bei dieser Geschichte. Als unsere Kinder noch klein waren, da hatten sie immer so eine Phase, das kam schon mit 2 Jahren, konnten sie kaum richtig den Löffel halten, aber dann selber. Ich selber. Ja, das war nur ein Wort manchmal, selber. Sie wollten es selber machen. Man durfte ihnen nicht helfen, sie haben sich gewehrt. Und so kennen wir das und steckt das in unserem Leben drin. Und Jesus macht diesem jungen Mann in dieser Geschichte einen differenzierten Vorschlag. Er sagt, halte die Gebote und verkaufe deinen Reichtum, verteile ihn unter den Armen und folge mir nach. Die Gebote hat er alle gehalten, von Jugend an, heißt es in unserem Text. Da fuhr es mir erstmals tüchtig durch die Glieder und durch den Magen. Gut, umgebracht habe ich auch noch keinen, aber nie gestohlen, nie was Falsches über jemand anderen gesagt und immer die Eltern geehrt, so diese Gebote wurden hier angesprochen. Das könnte ich von mir nicht durchgängig bekräftigen. Und wie sieht es mit dem Thema Ehebruch aus, das hier an erster Stelle genannt wird? Wenn Jesus sagt, dass er eine andere Frau ansieht und sie begehrt, bereits die Ehe gebrochen habe, dann sieht es, glaube ich, für alle Männer ziemlich düster aus. Nicht so dieser junge Mann. Wirklich, ich hätte gern mit ihm getauscht, sie auch. Bis Jesus vom Geld spricht. Denn beim Geld, da hört ja bekanntermaßen die Freundschaft auf. Die Bibel berichtet, als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Das war dann doch zu viel des Guten, also Rettungspaket abgelehnt. Und um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, viele steigen hier ein und lassen sich auf eine Predigt gegen Reichtum ein. Ich finde, wenn ich diese Geschichte richtig verstehe und lese, es geht gar nicht darum, was der Mann hat, sondern es geht darum, dass er es nicht loslassen kann. Nicht er hat viel Besitz, sondern der viele Besitz hat ihn fest im Griff. Auch hier zeigt sich eine Parallele zum Suchtverhalten und geht bei manchen vielleicht schon das Glöcklein an. Man erklärt Sucht öfters durch den Satz, der Betroffene hat nicht die Flasche im Griff, sondern die Flasche den Suchtkranken. Und das ist so. Das ist sozusagen eine laienhafte Umschreibung für den sogenannten Kontrollverlust. Und Geld ist auch ein Suchtmittel, nicht nur ein Schmiermittel, nein, auch Suchtmittel. Und unseren Freund, den hat es so richtig gepackt. Der Reichtum steht ihm im Weg. Den hat er so lieb, dass er ihm über alles wichtig wurde. Sogar wichtiger als Gott. Alle Gebote gehalten, mögen wir uns hier fragen. Jesus war auf der zweiten Tafel geblieben. Und jetzt wechselt er zum ersten Gebot. Und da stellen wir fest, das ist sein Problem. Gott steht nicht an erster Stelle. Nicht umsonst hört man oftmals die Frage, wenn ein Mensch eine Umkehr erlebt hat, ob sich denn auch sein Geldbeutel schon bekehrt hat. Was steht bei uns an erster Stelle? Das ist die Frage, die der Text hier an uns richtet. Was ist uns wichtiger wie Gott? Was konkurriert? Was würde Jesus von dir und von mir fordern? Auch das Geld oder die Zeiteinteilung? Ist es die Macht, nach der wir streben, die Herrschsucht? Sind es Beziehungen, mein Temperament, vielleicht auch mein Gekränktsein? Was müsste ich, was müsstest du herausgeben? Und kennen wir noch dieses erschreckte Zusammenzucken, dass wir merken, hier passt etwas von unserem Verhalten nicht zu Gott? Darum geht es hier in dieser Geschichte. Und Jesus sagt zu dem jungen Mann, unmöglich. Er kann unmöglich ins Reich Gottes kommen. Und auch wir stehen vor der Mauer der Unmöglichkeiten. Um nur einmal einige aufzuzählen, es ist unmöglich, zum Beispiel unser Lebensalter zurückzuschrauben. Manche dieser Unmöglichkeiten sind auch ausgemacht, wenn wir an die Finanzkrise denken. Aber Krankheiten und Einschränkungen können uns ereilen, unwiderruflich, und wir können uns unmöglich davon befreien. Unmöglich ist es auch, dass wir die Weltlage einfach ändern. Ich komme mir aber oft auch klein und hilflos vor, wenn ich sehe, wie einige meiner suchtkranken Freunde ihr Leben unaufhaltsam ruinieren, sie das Rettungspaket Gottes nicht in Anspruch nehmen und es ist unmöglich, ihnen zu helfen, sie zu überzeugen. Es ist unmöglich, ihnen gegen ihren eigenen Willen zu helfen. Es ist letztlich unmöglich, unsere Kinder zu einem Leben mit Jesus zu erziehen. Sie können irgendwann ihre eigenen Wege einschlagen. Und wir können sie davon nicht abhalten, können oft, wie wir sagen, nur noch, wobei man das in Anführungszeichen setzen muss, weil es ist ein großer Dienst, für sie beten. Aber so setzt sich ein Baustein neben den anderen und es bildet sich die Mauer der Unmöglichkeiten. Und wissen Sie, was der größte Stein ist, der größte Teil der Mauer? Wir können uns nicht selbst retten. Auch das erleben wir in der Suchtkrankenhilfe immer wieder. Wir sind nicht in der Lage, uns sozusagen am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Da hilft kein Reichtum, da hilft keine Schleue, Da hilft nicht die beste Erziehung und nicht der frömmste Lebensstil. Das ist ja gerade das Fatale in dieser Geschichte. Dieser junge Mann, er denkt ja, er würde zu unserem frommen Magen gehören. Schließlich lebt er ja fromm und hält die Gebote. So kann man sich täuschen, liebe Freunde. Ich befürchte, dass uns das oft nicht bewusst ist, gerade denen unter uns, die christlich sozialisiert sind, bis in die Zehenspitzen, wenn ich das einmal so sagen darf, weil ich auch zu diesen gehöre. Als Kind getauft, durch Religionsunterricht und Konfirmation die Karriere weiter erklommen und es bis zum Kirchengemeinderat, zum Chorleiter oder zum Verkündiger gebracht. Und dennoch kann es sein, dass alles so selbstverständlich ist. Aber gerade der junge Mann sieht diese Mauer, die ihn von Gott trennt, und er hat den klaren Blick, dass es keine automatische Rettung gibt. Und das Erschrecken über dieses Unmöglich brauchen wir. Ein zweites, die Tür der Möglichkeiten. Alle Zuhörer haben das in diesem einen Moment begriffen. Die radikale Absage des Unmöglichen betrifft nicht nur diesen Mann, sondern sie alle. Und ebenso kann es uns durchzucken und uns bewusst werden, es betrifft uns alle. Wer kann dann selig werden? Dann kommt die Sache mit dem Kamel durchs Nadelöhr, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Eines steht fest, nur wer seine Unmöglichkeiten erkennt, nur wer über seinen Unmöglichkeiten erschrickt, sucht nach neuen Möglichkeiten. Nur wer kapiert, dass Ärmel hochkrempeln und die Sache selbst in die Hand nehmen keine Möglichkeit ist, wird seine leeren Hände Gottes Möglichkeiten entgegenstrecken. Denn unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten, so sagt es dieses Wort. Und unsere Verlegenheiten sind seine Gelegenheiten. Manchmal müssen wir an unser Ende kommen, um einen neuen Anfang zu finden. Das ist der sogenannte Leidensdruck, wenn wir auch aus der Sucht dann Hilfe kennen und wohl alle irgendwo benötigen. Und dann erfahren wir, Gott hat sein Rettungspaket längst geschnürt. Wir brauchen da nicht selbst herumbasteln. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und das Leben Jesu, Jesus in seinem eigenen Leben, war das beste Beispiel dafür. Der Sohn Gottes, der Retter der Welt, in einem Stall geboren. Entschuldigung, wenn ich das mal so schwäbisch sage, packt sich in die Windeln einer Futterkrippe. Da möchte man doch schreien, das ist unmöglich. Aber so handelt Gott. Der Erlöser, der Heilsbringer Gottes, selbst gebunden, stirbt elend, krepiert am Hinrichtungsbalken, dem Kreuz. Das ist doch unmöglich. Aber so handelt Gott. Dass ein Toter aufersteht, das Grab wieder verlässt, bei den Menschen ist das unmöglich. Aber unser Vater im Himmel hat Jesus auferweckt. Er lebt bis heute und ist jetzt hier in diesem Gottesdienst und es geht ihm gut. Und er will dir und mir sein Rettungspaket neu anvertrauen. Du brauchst und kannst gar nichts dazu tun. Du kannst dich nur beschenken lassen. Du musst nur, ja, das sagen wir so einfach, darauf verzichten, deine eigenen Möglichkeiten aufzugeben, nicht auf deine eigenen Möglichkeiten zu bauen und zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich bin mit meinen Möglichkeiten am Ende. Aber ich glaube, dass deine Möglichkeiten für mich ausreichen. Ich kann nichts tun, um dieses ewige Leben zu bekommen, aber ich lasse mich von dir beschenken. Dafür danke ich dir. Ich mache es oft so, dass ich morgens meine leeren Hände Gott dass ich sage, Herr, füll du meine leeren Hände mit dem, was ich heute brauche. Wenn dir mein Terminkalender nicht gefällt, dann hau ihn um, es ist ja ein leichtes. Und was bei uns unmöglich ist, Sünde zu bereinigen und Frieden mit Gott zu bekommen, das hat Gott selbst in die Wege geleitet. Zum Glück hat Gott eingegriffen. Und Sünden, die unfähig sind, das Gute zu tun und die anderen Menschen täglich viel Liebe schuldig bleiben, wird die Schuld vergeben. Uns, die wir täglich an Gottes Geboten scheitern, wird ewiges Leben zugesprochen. Unser Leben kommt durch ihn in Ordnung, nicht weil wir gut sind, sondern weil Gott gut ist. Gott füllt gern leere Hände. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. So hat Gott in die Mauer der Unmöglichkeiten eine Tür der Möglichkeiten gebrochen. Und nun dürfen und sollen wir hindurchgehen. Und Lukas, der uns diese Geschichte und die Jahreslosung überliefert, ist von Beruf Arzt. Und als Arzt hat er einen Blick dafür, wenn Menschen krank sind. Er sieht, dass wir es nicht ertragen können, dass wir zutiefst bedürftig sind. Das ist schwere Medizin für uns. Aber meine Oma gebrauchte, als ich ein Kind war und nicht wehrte, die verabreichte Medizin einzunehmen, durfte den Spruch, Medizin muss nicht schmecken, sondern heilen. Ein drittes und letztes, der Weg der unmöglichen Möglichkeiten. Wo jemand durch diese Tür hindurchgeht, da führt Gott in die Freiheit der Kinder Gottes. Jesus drückt es in dieser Geschichte mit den Worten aus, komm und folge mir nach. Und auf diesem Weg der Nachfolge können wir Jesus kennenlernen und erfahren. Er kann viele Unmöglichkeiten in seine Möglichkeiten umwandeln. Kennen Sie die Sünderin, von der in der Bibel berichtet wird, dass sie ein teures Öl über Jesus ausgießt? Die Jünger haben sich empört. Das Öl hatte den Wert eines Jahresgehaltes, sozusagen ein kleiner Mercedes. Und Jesus sagt, wer viel empfangen hat, liebt viel. Total verändert dieses Leben dieser Frau, dieser Sünderin, dieser Hure durch Jesus. Aus einem Jäger, Sammler und Betrüger, dem Zöllner sagt, Zachäus wird ein Austeiler. Bisher kannte er nur einen Schwimmstil, nämlich den der Schwaben. Wissen Sie, wie die Schwaben schwimmen? So. Hör zu mir alles, was ich kriegen kann. Einnehmen ist die Parole. Und dann kommt Jesus in sein Leben und verändert ihn, krempelt sein Leben ganz und auf einmal bekommt er ein offenes Visier für seine Mitmenschen, wird zum Austeiler. Und wir könnten noch viele biblische Beispiele hinzufügen. Wichtig, Gott kann das Unmögliche möglich machen, ja. Wie kann das heute aussehen zum Schluss? Ein paar Gedanken bei uns, wie das da aussehen kann. Unmöglich zerstrittene Menschen können Versöhnung und Frieden finden. Das ist möglich bei Gott. Unmöglich alkoholabhängige Menschen können Freiheit finden, das ist möglich bei Gott. Unmöglich selbstgerechte Menschen können zu Nachfolgern und Zeugen Jesu werden, das ist möglich bei Gott. Unmöglich machtorientierte Menschen können barmherzig und geduldig werden, das ist möglich bei Gott. Unmöglich verzweifelte Menschen können neuen Mut fassen. Das ist möglich bei Gott. Unmöglich traurige Menschen können getröstet werden. Das ist möglich bei Gott. Unmöglich reiche Menschen können ewiges Leben bekommen und durch ihre Bereitschaft zum Teilen vielen zum Segen werden. Das ist möglich bei Gott. Also geht nicht, gibt's nicht, stimmt. Aber nur für Gott, nicht für uns Menschen. Und er kann noch viele Wunder tun. Ich berichtete kurz. kurz eingangs von Limbach-Oberfrohnheim die Geschichte ging auch weiter. Der Pfarrer dort in dieser Kirche hat ein Schild gebastelt, auf dem ganz groß geschrieben steht: Jesus ist unsere Rettung. Und als er das dabei war, dieses Schild in den Wall einzurammen, den der Pfarrer als Schanze genutzt hat, kommt einer vorbei und sagt: Das stimmt. In einem anschließenden Gespräch stellte sich heraus, dass das genau der Pfarrer war. Und der gerade in dem Moment vorbeikam und mit dem Pfarrer ins Gespräch kam. Er lud ihn ein, nach oben zu gehen und das Dach, auf dem er gelandet ist, anzuschauen. Er kam mit, er war auch bereit. Der Pfarrer bot ihm an, dass er ein Gebet mit ihm spricht und kommt nun seit einiger Zeit wohl in die Gottesdienste. Heißt es und hieß es bei Obama: Yes, we can. So heißt es bei uns: Yes, he can. Ja, er kann. Er kann das Unmögliche möglich machen. Gottes Möglichkeiten gehen viel weiter, als wir uns das vorstellen können. Wohl uns, wenn wir uns täglich an ihn halten und ihn suchen. Ich sage es dazu, wir werden dann noch oft genug an uns selbst verzweifeln. Aber wir vertrauen darauf, dass Gott das Unmögliche möglich macht, auch bei Ihnen und bei mir. Amen.